Das ist ja eine völlige Metamorphose, sage ich jetzt mal, was so ein Frauenkörper da durchmacht. Dann finde ich einfach, müsste das auf die Tagesblätter und müsste überall stehen, damit jeder weiß, hey, was müssen die da jetzt alle durchmachen? Und zwar alle, also nicht alle extrem, aber doch alle Frauen müssen da irgendwann durch.
Antje aus München steckt mitten in den Wechseljahren. Diese können lange dauern. Manchmal beginnen sie schon 10 Jahre vor der letzten Monatsblutung und enden etwa 10 Jahre nach der letzten Blutung. Also im schlimmsten Fall 20 Jahre Hormonchaos mit weitreichenden Folgen für Körper und Seele. Ein Einschnitt im Leben einer Frau ist die sogenannte Menopause. Das ist der Zeitpunkt der letzten Regelblutung, der sich aber erst im Nachhinein bestimmen lässt. Nämlich wenn Frauen nach mindestens einem Jahr feststellen, dass jetzt wirklich keine Periode mehr einsetzt. Antje hatte immer einen regelmäßigen Zyklus. Zum Ende hin mit größeren Abständen, aber irgendwann war Schluss.
Dann war es tatsächlich aus meiner Erinnerung mit 52,5, war es, seitdem habe ich meine Periode nicht mehr bekommen.
Durchschnittlich haben Frauen im Alter von 51 Jahren ihre letzte Periode. Die meisten Beschwerden treten in der sogenannten Perimenopause auf. Peri ist griechisch und bedeutet um etwas herum. Also in diesem Fall die Phase vor der letzten Blutung, der Menopause, und etwa ein Jahr danach. In dieser Zeit stürzen Hormonschwankungen Körper und Psyche in ein ähnliches Chaos wie zur Zeit der Pubertät. Oft herrscht absoluter Ausnahmezustand. Der Grund? Die fruchtbare Zeit der Frau endet. Die beiden weiblichen Sexualhormone Östrogen und Progesteron nehmen ab. Aber nicht kontinuierlich, sondern mal mehr, mal weniger. Die Kurve der beiden Hormonwerte sieht aus wie der schwankende DAX an der Börse, der am Ende einer bewegten Reise sehr weit nach unten zeigt. Die Professorin Nina Rogenhofer, Hormonexpertin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Die Perimenopause ist so die schwierigste Phase für die Frau, weil die feine Abstimmung zwischen Östrogen und Progesteron, die gerät in Schwanken. Gerade in der Perimenopause, die bis zu 12 Jahren dauern kann, also richtig lange Zeit, spielt sozusagen das fein abgestimmte System verrückt.
Das kann zu ganz unterschiedlichen Beschwerden führen. Hormone sind zwar nur ganz kleine Moleküle, aber als Botenstoff zwischen Zellen mischen sie überall im Körper mit und regulieren lebenswichtige Vorgänge. Bekannt ist zum Beispiel das Hormon Insulin, das den Blutzucker steuert. Oder das Hormon Adrenalin, das den Körper auf Alarm schaltet, wenn etwas Aufregendes passiert. Östrogen und Progesteron sind die beiden wichtigsten weiblichen Sexualhormone. Sie sind für den Zyklus verantwortlich. Außerdem haben sie die Aufgabe, die Körpertemperatur zu regulieren. In den Wechseljahren kann das System außer Kontrolle geraten. Es kommt zu Hitzewallungen, das bekannteste Symptom der Wechseljahre. Etwa 80% der Frauen sind davon betroffen, durchschnittlich über 7 Jahre lang. Jede Frau empfindet die Hitze unterschiedlich. Antje beschreibt sie als belastenden Ausnahmezustand.
Das Wort Hitzewallung ist für mich so ein bisschen gesellschaftlich verschönt. Für mich sind es kleine Panikattacken. So empfinde ich die Hitzewallung.
Sie entsteht, weil der Östrogenspiegel sinkt. Ein Mangel an Östrogen löst im Gehirn, wo die Wärme reguliert wird, einen Fehlalarm aus. Plötzlich weiten sich die Blutgefäße in der Haut und die Durchblutung steigt. Dies führt zu Hautrötungen, einem Wärmegefühl und Schwitzen, aber auch Frieren. Die meisten Frauen ereilt dieser Fehlalarm nachts. Das beeinträchtigt dann auch ihren Schlaf. Sie müssen sich manchmal sogar nachts umziehen, weil sie schweißgebadet aufwachen. Antje hat ihre Hitzeschübe eher tagsüber.
Dann ist es natürlich besonders unangenehm, wenn man im Gespräch ist und merkt auf einmal, oh, es geht los und aus allen Löchern schießt es raus und man weiß gar nicht, ja, wo man sich hinstecken soll. Aber nachts ist es eher seltener.
Antje leitet eine Kindertagesstätte in der Nähe von München. Sie trägt Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und muss ihre Einrichtung auch nach außen repräsentieren.
Ich schwitze im Gesicht und das ist natürlich unangenehm, wenn man gerade irgendwo in einer Sitzung oder im Gespräch ist und dann den Menschen schweißgebadet gegenüber sitzt.
Antje empfindet das Schwitzen als extrem lästig, würde sich aber deshalb nicht krankschreiben lassen. Laut Statistik der Krankenkassen ist es aber so, dass jede dritte Frau immer mal wieder wegen Wechseljahrsbeschwerden zu Hause bleibt. Jede zehnte erwägt sogar früher in Rente zu gehen. Lange war das Thema Klimakterium, also Wechseljahre, ein gesellschaftliches Tabu. Seit einigen Jahren wird es öffentlich stärker wahrgenommen, auch dank der Deutschen Menopausegesellschaft, ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Belange der Frauen einsetzt. Wie etwa die Frauenärztin Dr. Anneliese Schwenkhagen.
Wir beraten Frauen in Firmen zu diesen ganzen Themen, damit die Frauen sich gut aufgestellt fühlen und einfach wissen, was ihre Optionen sind. Und die Firmen auch einfach diesen Frauen Optionen bieten können, wie sie gut durch die Wechseljahre kommen können.
Die Hälfte der Menschheit kommt irgendwann in die Wechseljahre. Es entsteht auch ein wirtschaftlicher Schaden, wenn auf die besondere Situation der Frauen wenig Rücksicht genommen wird, wenn flexible Arbeitszeitmodelle fehlen und Mitarbeiterinnen deshalb sogar den Betrieb verlassen. Die Perimenopause kann mit unterschiedlichen Beschwerden verbunden sein. Ein Thema treibt fast jede Frau irgendwann um, auch wenn viele ungern darüber sprechen. Die Scheidentrockenheit. Wenn sich Östrogen abbaut, werden die Scheidenwände dünn und empfindlich. Viele Frauen haben dann Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Frauenärztin Anneliese Schwenkhagen.
100% aller Frauen haben nach der letzten Regelblutung einen Hormonmangel, einen Östrogenmangel, der sich auf Blase und Scheide auswirken kann. Und 80% haben Beschwerden. Behandelt wird nur ein Bruchteil. Das Ergebnis ist, dass es sehr viele Frauen gibt, die einfach draußen rumlaufen und eine Blasenentzündung nach der anderen haben und Antibiotika und weiß der Himmel was alles machen müssen, damit das irgendwie unter Kontrolle kommt. Und das Rätsels Lösung kann in vielen Fällen sehr einfach sein. Einfach Östrogene für die Scheide. Das ist eine, wie wir sagen, Low-Risk-Therapie. Und die empfehlen wir wirklich allen Frauen, wenn es darum geht, Scheide und Blase fit zu halten.
Das östrogenhaltige Gel wird mit einem Applikator in die Scheide eingeführt. Es wirkt dann nur lokal und nicht im gesamten Organismus. Ein weiteres Leiden im Klimakterium: Gelenkschmerzen. Diese können über Jahre andauern. Manche Frauen fühlen sich morgens so unbeweglich und steif, dass sie kaum aufstehen können. Der Grund? Sinkt der Östrogenspiegel, wird weniger Kollagen gebildet, also weniger Eiweißstoffe, die Gelenke schmieren. Knorpel bilden sich zurück, was schmerzhaft sein kann. Außerdem nimmt mit dem Abbau der Sexualhormone auch die Muskelmasse ab. Dafür nehmen viele Frauen im Klimakterium an Gewicht zu. Auch Antje.
Was nicht heißt, dass ich jetzt dick bin, sondern ich fühle mich einfach nicht mehr so wohl, wie ich das mal getan habe. Und das macht ja auch nicht so fit, wenn man jetzt 10 Kilo mehr hat als vorher.
Die Fettverteilung im Körper ändert sich während der Wechseljahre. Aus der Birnenform wird die Apfelform. Das heißt, statt Fett an Po und Oberschenkeln nimmt nun das Bauchfett deutlich zu. Und das kann sich ungünstig auf die Gesundheit der Frauen auswirken. Denn das Fett, das sich tief im Bauchraum befindet, kann chronische Entzündungen hervorrufen. Körperzellen werden dadurch unempfindlich gegenüber Insulin. So steigt der Blutzucker an, was schließlich zu Diabetes führen kann. Zu den langfristigen Konsequenzen des Östrogenmangels gehört auch ein steigendes Risiko für Knochenabbau, also Osteoporose. Außerdem kommt es in der Folge häufiger zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Hormonabbau hat nicht nur Auswirkungen auf den Körper, auch die Psyche leidet. Depressive Verstimmungen können auftreten, Stimmungsschwankungen oder Schlafprobleme. Manches bringen Frauen gar nicht mit den Wechseljahren in Verbindung, sagt Nina Rogenhofer.
Ich fühle mich überlastet. Das, was ich früher gemacht habe, kann ich nicht mehr so. Meine 2 Kinder, die könnte ich nur noch anschreien. Die Frauen werden durch Kleinigkeiten gleich an ihre psychische Belastbarkeitsgrenze gedrängt. Dass Kleinigkeiten, wie wenn sie jetzt einen Parkplatz suchen und der vor ihnen nimmt den Parkplatz weg, dann brechen die in Tränen aus. Insgesamt so psychische Befindlichkeiten. Manche haben auch Panikattacken oder Herzrhythmusstörungen.
Manche leiden auch unter Wortfindungsstörungen oder regelrechtem Brain Fog. Das heißt, sie können nicht mehr klar denken. sich schlecht konzentrieren und sind vergesslich. Bisher hat die Wissenschaft kaum Anhaltspunkte finden können, die voraussagen lassen, wen die breite Palette der Symptome besonders treffen wird. Frauen im Klimakterium sind keine homogene Gruppe. Manche merken wenig, andere haben aushaltbare Beschwerden und ein Teil der Frauen durchschreitet ein tiefes Tal.
Zum einen gibt es natürlich schon adipöse Frauen, Frauen, die schon einen Bluthochdruck haben, beziehungsweise Frauen, die schon irgendwie in der Anamnese, in der Vorgeschichte schon psychische Probleme hatten oder mal eine Depression hatten. Die sind natürlich besonders gefährdet. Aber man kann es auch nicht pauschal sagen. Auch die fitte, junge Frau, die immer Sport gemacht hat, die sich gut ernährt hat, kann trotzdem auch betroffen sein. Also so ganz pauschal sagen kann man es nicht.
Was Antje und viele Frauen besonders stresst, es ist nicht vorhersehbar, was als nächstes kommt. In manchen Phasen läuft alles unproblematisch. Aber dann gibt es wieder anstrengende Tage oder Nächte mit unterschiedlichen Beschwerden.
Es ist halt ständig was anderes und das ist eben auch das Problem. Heute war es mal die Hitzewallung, morgen tun mir wieder die Füße weh, dass ich morgens aufstehe wie so eine 80-Jährige ins Bad tappel und denke, was soll denn werden, wenn ich wirklich 80 bin?
Körper und Seele leiden, was Ängste und Unsicherheiten auslösen kann. Viele Frauen suchen deshalb nach Hilfe und informieren sich. Es tut ihnen meist gut zu erfahren, dass auch andere in dieser Situation sind. Aufklärung über die Wechseljahre ist enorm wichtig, sagt Petra Stute, Professorin im Menopausenzentrum der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Bern.
Soziales Netzwerk, auch zum Austausch, gegenseitige soziale Unterstützung ist ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann natürlich all die präventiven Maßnahmen, die wir sowieso ja auch im Kontext Herz-Kreislauf-Gesundheit, Gedächtnisgesundheit immer wieder auch empfehlen. Und dazu gehört eine gesunde Ernährung, Sport machen, sich möglichst, das ist mal leicht gesagt, in irgendeiner Weise nicht so viel Stress machen oder vielleicht eigene Methoden zu entwickeln, wie der Stress sich in Grenzen halten kann. Das sind Sachen, die man selbst machen kann.
Wenn Wechseljahrsbeschwerden unerträglich werden, kann eine Hormonersatztherapie, kurz HET, helfen. Das heißt, Frauen nehmen die Hormone ein, die der Körper abbaut, Östrogen und Progesteron. Aber nur wenige Frauen greifen darauf zurück. Die Quote ist enorm zurückgegangen. Im Jahr 2000 hat noch jede dritte Frau in den Wechseljahren Hormone genommen. Seit 2020 stagniert der Wert. Nur jede 16. Frau ist dazu bereit, laut Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse. Auch Frauenärztinnen und Ärzte sind oft zurückhaltend bei der Verschreibung. Ein entscheidender Grund für dieses Unbehagen? Eine große US-Studie mit 16.000 Frauen, die Women's Health Initiative, kurz WHI-Studie, die im Jahr 2002 veröffentlicht wurde und bis heute nachwirkt. Die Nachricht, die damals eine große Öffentlichkeit erreichte: Hormongaben in den Wechseljahren erhöhen das Brustkrebsrisiko angeblich dramatisch. Diese Aussage wurde später relativiert, denn die Teilnehmerinnen der WHI-Studie waren im Schnitt bereits 63 Jahre alt und brachten Vorerkrankungen mit. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass einige im Laufe der mehrjährigen Studie Brustkrebs entwickelt haben. Generell die häufigste Krebsart bei Frauen. Im Jahr 2022 haben US-Forscher ein Positionspapier veröffentlicht. Sie haben Hormongaben verglichen mit anderen Einflüssen, die das Brustkrebsrisiko ebenfalls erhöhen, und stellten fest,
dass das Risiko für Brustkrebs unter einer Hormonersatztherapie genauso hoch ist im Vergleich zu Adipositas haben, also fettleibig zu sein, wenn man sehr viel Alkohol trinkt oder wenn man eben auch raucht und sich nicht bewegt.
Viele Faktoren, auch die Genetik, beeinflussen, ob eine Frau im Laufe ihres Lebens Brustkrebs bekommt. Bedeutsam ist eine große britische Metastudie aus dem Jahr 2019, weil darin Daten von über 500.000 Frauen eingeflossen sind. Und zwar von Frauen ab dem Alter von 50 Jahren, die eine sogenannte kombinierte Hormonersatztherapie gemacht haben, also mit beiden Hormonen, Östrogen und Progesteron. Ergebnis: Nach 5 Jahren Einnahme ist das Brustkrebsrisiko leicht angestiegen. 8 von 100 dieser Frauen werden, statistisch gesehen, in den nächsten 20 Jahren erkranken. Zum Vergleich, 6 von 100 trifft es in der Gruppe der Frauen, die keine Hormone nehmen. 9 von 100 sind es, wenn die Kombitherapie länger durchgeführt wird, also länger als 10 Jahre. Heißt also, selbst eine moderne Hormonersatztherapie mit naturidentischen Hormonen erhöht das Risiko etwas. Es gilt aber als überschaubar, wenn Frauen regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, ihre Brust auch selbst regelmäßig abtasten und Angebote zur Mammographie wahrnehmen, die Frauen zwischen 50 und 75 Jahren offenstehen.
Bei den Risikofaktoren, auf die wir Einfluss haben, da gehört die Hormonersatztherapie zu, da gehört aber auch unser Bewegungs- und Ernährungsverhalten zu. Und Alkohol trinken gehört mit dazu. Das heißt, wir haben eigentlich mehrere Schrauben, an denen wir selber drehen können, um das Risiko für bestimmte Krankheiten zu verändern.
Hat oder hatte eine Frau, die in ihrer Frauenarztpraxis Hilfe sucht, aber selbst Brustkrebs oder einen östrogenabhängigen Tumor, ist das eine eindeutige Kontraindikation. Das heißt, dann ist eine hormonelle Unterstützung nicht das Mittel der Wahl. Abgeraten wird auch bei Thrombosen, Adipositas, schweren Lebererkrankungen oder nach einem Schlaganfall. Ungünstig ist auch, wenn Frauen erst nach langem Leidensweg mit einer Hormonersatztherapie beginnen. Denn mit höherem Lebensalter, das hat auch die WHI-Studie gezeigt, steigt ebenso das Risiko für Nebenwirkungen. Je früher Frauen folglich mit einer Hormonersatztherapie beginnen, desto mehr haben sie davon.
Die Erfolgsquote ist riesig. Das heißt, das ist ja nicht immer in der Medizin so. Und das heißt, viele, viele Frauen kommen und haben schon längst aufgegeben und denken, das wird jetzt sowieso nichts mehr und da müssen sie jetzt mit leben. Und ich sitze da natürlich auf der Gegenseite und weiß ganz genau, das ist nicht so. Und wir müssen jetzt nur mal vielleicht 2, 4 oder 6 Wochen warten. Und dann wirst du sagen, mein Gott, ja, es ist wieder fast wie früher. Und das ist natürlich toll, also dass man da so viel machen kann.
Praktisch sieht eine Hormonersatztherapie so aus, dass Frauen meist eine Kombinationstherapie aus Östrogen und Progesteron bekommen. Das Östrogen wird in der Regel als Gel, Spray oder Pflaster auf die Haut aufgetragen und dringt so in den Körper ein. Das Progesteron wird als Kapsel verabreicht. Bei Frauen, denen die Gebärmutter entfernt wurde, reichen allein Östrogene, um Wechseljahrsbeschwerden abzumildern. Allerdings gehört sie zu den Frauen, bei denen eine Hormonersatztherapie nicht den erwünschten Erfolg gebracht hat. Das liegt auch daran, dass sie seit ihrer Jugend Migränepatientin ist.
Ich habe eine Hormonersatztherapie angefangen und habe in der ersten Woche sofort 4 Migräneanfälle hintereinander bekommen. Und dann habe ich gesagt, das muss anders gehen.
Antje hat die Hormongabe nach einer Woche abgebrochen. Progesteron hätte ihr vermutlich geholfen, besser zu schlafen. Jetzt nimmt sie abends das Schlafhormon Melatonin und pflanzliche Präparate wie Baldrian oder Kamille. Das hilft ein wenig. Aber es bleiben viele Nächte, in denen sie schlecht schläft, was ihren Alltag belastet.
Dann bin ich natürlich jetzt auch nicht so der Typ, der wegen jedem Schiss, sage ich jetzt mal, zu Hause bleibt oder wegen jedem Zipperchen jetzt irgendwie sagt, oh, jetzt ist es ganz schlimm. Ja, dann war halt durchhalten die Variante, wenn das andere alles nichts gebracht hat.
Neben dem Auf und Ab von Östrogen und Progesteron spielt im weiblichen Körper noch ein Sexualhormon eine Rolle, das Testosteron. In den Eierstöcken und in der Nebennierenrinde bilden sich auch bei Frauen geringe Mengen davon. Im Klimakterium kann es auch beim Testosteron zu Schwankungen kommen. Ist zu wenig im Körper vorhanden, klagen Frauen über wenig Antrieb und sexuelle Lustlosigkeit. Allerdings gibt es bei der Behandlung ein Problem. Anneliese Schwenkhagen.
Das Tragische daran ist, dass es in Deutschland kein Testosteronpräparat, kein zugelassenes Präparat für Frauen auf dem Markt gibt. Die für Männer darf man nicht nehmen, die sind im Mittel 10-mal höher dosiert. Keine gute Idee, würde erhebliche Nebenwirkungen machen.
Deshalb arbeiten einige Frauenärztinnen und Ärzte mit sogenannten Magistralrezepturen, also individuell für Patientinnen hergestellte Mischungen. Die sind aber nicht durch wissenschaftliche Studien abgesichert und bergen Risiken.
Wir möchten eigentlich gerne, dass die Pharmaindustrie uns ein Präparat zur Verfügung stellt, was zugelassen ist, mit dem wir dann auch vernünftig therapieren können, wo wir genau wissen, wie funktioniert das, welche Spiegel erreiche ich damit, mit welchen Nebenwirkungen muss ich rechnen und so weiter und so fort, statt sozusagen auf was Selbstgemachtes zurückzugreifen.
Eine ähnliche Problematik tut sich auch bei pflanzlichen Mitteln auf, die in den Wechseljahren durchaus helfen können. Extrakte der Traubensilberkerze etwa mindern Hitzewallungen und übermäßiges Schwitzen. Aber oft fehlen bei pflanzlichen Präparaten Studien zu Wirksamkeit, zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen oder zur genauen Dosierung. Extrakte aus Jamswurzeln einzunehmen, davon rät die Schulmedizin ab. Denn der Körper schafft es nicht daraus, Progesteron herzustellen.
Dafür brauchen Sie die Pharmaindustrie. Aber die Jamswurzel ist eben die Grundlage in ganz vielen Fällen zur Synthese von eben diesen ganzen Steroiden.
Frauen bekommen bei einer Hormonersatztherapie bioidentische Hormone, die auf pflanzlicher Basis hergestellt werden. Etwa aus der Jamswurzel oder der Sojabohne. Sie entsprechen den natürlichen Hormonen im Körper. Neuerdings gibt es auch zwei schulmedizinische Arzneimittel, die ohne Hormone auskommen. Fezolinetant und Elinzanetant. Sie können gegen Hitzewallungen und Schlafstörungen helfen, weil sie die Temperaturregulation im Gehirn unterstützen. Gegen alle anderen Wechseljahrsbeschwerden richten sie aber nichts aus. Außerdem können sie die Leber belasten. Antje will Fezolinetant trotzdem eine Chance geben und hofft auf Linderung.
Es gibt ja Frauen, die beneide ich, die kommen da gut durch und sind stabil und machen ihren Sport weiter und verändern sich auch nicht groß. Und dann gibt es eben die anderen. Und das finde ich eben so schade, dass das oft so abgetan wird als so ein Frauenzipperlein.
Nach den hormonellen Schwankungen der Perimenopause folgt bei Frauen die Postmenopause. Also die Jahre nach der letzten Blutung. Die schlechte Nachricht, das Problem der Scheidentrockenheit bleibt meist auch in der Postmenopause bestehen. Gelenkschmerzen können ebenfalls andauern und das Körperfett, das sich im Klimakterium umverteilt hat, hin zum Bauchfett, auch das bleibt vielen Frauen erhalten. Antje hat aber auch eine gute Nachricht.
Das ist das einzig Gute, was der Wechsel mit sich gebracht hat, dass ich kaum noch Migräne habe.
Das hat sich gebessert, seit sie keine Periode mehr hat. Offenbar war ihre Migräne hormongesteuert. Antje kann hoffen, dass sich die Achterbahnfahrt der Hormone mit der Zeit weiter beruhigen wird. Denn irgendwann in der Postmenopause stabilisiert sich der Spiegel der weiblichen Sexualhormone auf niedrigem Niveau. Beschwerden bessern sich meist. Dann können Körper und Seele wieder ins Gleichgewicht kommen. Was passiert im Körper von Frauen, die in den Wechseljahren sind? Damit hat sich unsere Autorin Veronika Bräse beschäftigt. Finden Sie dieses Thema interessant? Möchten Sie gerne noch mehr zur Hormonersatztherapie wissen, zu den Chancen und Risiken, die damit einhergehen? Veronika Bräse hat sich speziell damit noch tiefgehender befasst, und zwar in einer Folge des Podcasts IQ, Wissenschaft und Forschung. Und auch unsere Kolleginnen vom Podcast Das Wissen haben das wichtige Thema Wechseljahre in mehreren Folgen aufgegriffen. Alle Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes.